Die deutsch-russische Zusammenarbeit befindet sich im Aufwind. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht sogar von einer deutsch-russischen Erfolgsgeschichte. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Guido Westerwelle sind mit einem Großaufgebot an Kabinettsmitgliedern und Wirtschaftsvertretern nach Jekaterinburg gereist. Im Mittelpunkt des Petersburger Dialogs stehen politische und auch wirtschaftliche Fragen. Künftig wollen beide Länder besonders in Hochtechnologiebereichen stärker kooperieren. Der russische Präsident Medvedev bekannte sich ausdrücklich zu einer Modernisierung der russischen Wirtschaft. Aber auch die Menschenrechtsfrage will die Bundeskanzlerin in Russland nicht außer Acht lassen. Thomas Kutschka ist beim Rheinischen Merkur für die Außenpolitik zuständig. Schönen guten Tag, Herr Kutschka.
Guten Tag, Frau Weiß.
Bundeskanzlerin Merkel und der russische Präsident Medvedev bezeichnen die Beziehungen ihrer Länder als beständig und eingespielt. Merkel sogar redet von einer Erfolgsgeschichte. Welche neue Basis hat die deutsch-russische Beziehung?
Also zunächst mal bringen die Äußerungen ja zum Ausdruck, dass es eine lange und eingeübte Kooperation zwischen beiden Seiten gibt. Es hat allerdings nach der Bundestagswahl in Deutschland doch so etwas wie zunächst eine Abkühlung oder auch vielleicht eine gewisse Nichtwahrnehmung bestimmter Chancen stattgefunden. Das hat sicher mit der Übergangszeit zu tun, auch damit, dass der Außenminister Westerwelle zunächst nicht in derselben Weise sich des Themas Russland angenommen hat wie sein Vorgänger Steinmeier. Aber inzwischen kann man sagen, dass die Bundesregierung sich klar entschieden hat für ein Konzept, das sie nennt Modernisierungspartnerschaft, das von dem früheren Außenminister Steinmeier entwickelt worden war. Und dass nun die Grundlage dieser Kontakte ist und die Äußerungen von Herrn Medvedev, die Sie gerade zitiert haben, die zeigen, dass auch er mit diesem Begriff arbeitet.
Warum ist denn dieses, man kann ja doch sagen, völlig andere Verhältnis möglich?
Also als der frühere Außenminister Steinmeier seine Überlegungen zum ersten Mal vorgetragen hat, 2007, da sprach er von Annäherung durch Verflechtung, das war in Anlehnung auch an Willy Brandts Wandel durch Annäherung. Damals gab es große Widerstände dagegen in der Europäischen Union. Es gab einen erheblichen Konflikt zwischen Russland und Polen. Es gab immer wieder Energiekrisen zwischen Russland und der Ukraine einerseits, Weißrussland andererseits, die dazu geführt haben, dass eben teilweise über zwei Wochen hinweg es keine Energielieferungen nach Europa gegeben hat. Das alles hat das Verhältnis enorm belastet und es gab eine Gruppe vor allem neuer Mitgliedstaaten der EU, die diesen Kurs auf Russland zugehen, vor allem die Wirtschaftskontakte ausbauen, so nicht wollte, die mehr darauf gesetzt hat, Russland auch Grenzen und Schranken zu ziehen. Das hat sich alles verändert, vor allem seit dem Unglück in Smolensk und der Art und Weise, wie Polen und Russland sich seitdem angenähert haben. Und das macht es jetzt möglich, dieses Konzept auch kraftvoll zu verfolgen.
Sie haben Polen genannt und die Nachbarländer. Welche Rolle spielt zum Beispiel auch die USA?
Auch in den Beziehungen Russlands zu Washington hat es eine deutliche Entspannung gegeben. Man denke nur an die Rüstungskontrollverträge der letzten Monate, insbesondere natürlich das neue START-Abkommen. Auch zuletzt der Agentenaustausch hat gezeigt, dass man keine Probleme will, sondern sie, wenn sie entstehen, möglichst schnell abräumt. Und obendrein natürlich die Zusammenarbeit im Fall Iran, was neue UN-Sanktionen angeht. Auch das schafft ein Klima, in dem eine strikte Gegenüberstellung West und Ost so nicht mehr möglich ist.
Sie erwähnen den Iran. Gerade auch darum soll es in diesen Gesprächen gehen, was wir da im Zentrum stehen.
Also das ist sicher Teil der informellen Gespräche. Formell glaube ich nicht, dass man sich dazu ausführlich äußern wird. Aber natürlich gibt es ein gemeinsames Interesse Deutschlands, Russlands und der anderen Staaten im UN-Sicherheitsrat, dem Iran klarzumachen, dass er sein Atomprogramm so nicht fortsetzen kann, dass er auf die Bedingungen reagieren muss, die der Sicherheitsrat gesetzt hat. Es gibt immer wieder alarmierende Nachrichten aus Teheran, zuletzt die, dass weiter fortgesetzt wird mit der Höheanreicherung von Uran. Das heißt, Teheran kommt dem Ziel, zumindest in der Lage zu sein, eine Atombombe zu bauen, immer näher. Und hier ist es natürlich wichtig, dass die Sanktionen, die beschlossen worden sind, auch kraftvoll umgesetzt werden. Und da sitzt der Teufel oft im Detail. Und über diese Details müssen dann auch die Staatschefs reden, um sie in ihrem Sinne zu klären.
Ein heikler Punkt, den man in Russland ansprechen kann, das ist ja immer der Punkt der Menschenrechte auch. Angela Merkel hat Russland jetzt ermahnt, den Fall der ermordeten russischen Bürgerrechtlerin Natalia Estemirova aufzuklären. Und Präsident Medvedev will einen Rat zur Unterstützung der Menschenrechte auch einrichten. Wie wichtig ist denn dieser Schritt von Seiten Russlands und wie ernst ist auch diese Absicht zu nehmen?
Also es ist so, der Rat für Zivilgesellschaft und Menschenrechte, um den es da geht, der ist von Medvedev schon wieder eingesetzt worden. Putin hat ihn aufgelöst vor der Präsidentenwahl. Das ist allerdings so üblich, denn es handelt sich um einen Präsidialrat, der also beim Präsidenten angesiedelt ist. Und jeder Präsident hat das Recht, selbst zu entscheiden, zunächst mal, welchen Rat er gründet und sich hält und zum Zweiten, wie er den besetzt. Entscheidend ist, dass Medvedev, als er diesen Rat neu einberufen hat, deutlich mehr kritische Vertreter von Nichtregierungsorganisationen da berufen hat, dass er auch gezeigt hat in seiner Reaktion unter anderem auf die Ermordung von Estemirova, dass es ihm ernst ist, damit die Menschenrechte zu wahren und Täter zu verfolgen. Er hat auch in seinen Reden keinen Zweifel daran gelassen. Die Frage ist natürlich, inwieweit es ihm gelingt, das auch durchzusetzen. Denn natürlich gibt es viele Netzwerke innerhalb und außerhalb der russischen Regierung, die ganz eigene Interessen verfolgen. Und unser Bild vom allmächtigen russischen Präsidenten ist da oft schief. Auch der allmächtige russische Präsident erfährt allzu oft, dass er in bestimmten Bereichen nicht einfach ein Kommando geben kann und es wird umgesetzt.
Sagt Thomas Gutschka vom Rheinischen Merkur. Ich danke Ihnen. Und im Anschluss an die Russlandreise fliegt Merkel nach China und Usbekistan weiter. Auch dort sind Gespräche mit den Staatschefs geplant.